Die Sache mit dem Erbe. Habe ich mir mal so überlegt, dazu wollte ich mal was sagen. Und dazu würde ich als erstes gerne den Text aus Galater lesen, Galater 3. Und da lese ich die Anfangsverse und dann bis Vers 18. Ich lasse in der Mitte was aus. Ich lasse das aus, weil ich finde, es ist sowieso schon ziemlich kompliziert und es verdeutlicht den einen Gedanken, führte den nur weiter aus. Wenn ihr das Gefühl habt, mache hier den Kontext nicht sauber, bitte ich euch, das zu Hause nachzulesen, Galater 3, Abvers 1. Ja. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und wirkt solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Brüder und Schwestern, ich will nach menschlicher Weise reden. Man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist, noch setzt man etwas hinzu. Nun sind die Verheißungen Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen. Welcher ist Christus? Ich meine aber dies: Das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben wurde, sodass die Verheißung zurückgenommen würde. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Die Sache mit dem Erbe ist eine komplizierte Sache. Ein schwieriger Fall und ein schwieriger Text. Und deshalb will ich mich der ganzen Thematik erstmal ein bisschen langsam annähern und will gar nicht mit dieser Stelle hier anfangen. Erstmal ganz allgemein. Guckt man sich die Bibelstellen an, in denen es um das Erbe geht, dann kann man sie grob in zwei Kategorien einteilen. Im Alten Testament ist, wenn es um das Erbe geht, meistens Land gemeint. Im Neuen Testament ist, wenn es um das Erbe geht, meistens das ewige Leben gemeint. Also ich glaube, das kann man ganz verallgemeinernd mal so grob sagen. Land bedeutet dann natürlich auch Haus, Hof, Geschirr, Gardinen und so weiter. Also man könnte vielleicht sagen Lebensraum. Und Leben bedeutet dann natürlich auch Freiheit, Liebe, Kraft, Gerechtigkeit und so weiter. Also die geistlichen Werte, die mit dem ewigen Leben verbunden sind. Vielleicht könnte man also grob sagen, der äußere Lebensraum und der innere Lebensraum. Und der äußere Lebensraum ist ja dann fast so etwas wie eine Voraussetzung für den inneren Lebensraum. Und darum war es für die Menschen nicht nur im Alten Testament, sondern überhaupt und immer schon wichtig, ihr Erbe zu verteidigen. Im vierten Buch Mose kommt es zur Streitfrage um das Erbe der Töchter des Zelophat. Zelophat war aus dem Stamm Manasse. Herr Zelophat hatte vier Töchter. Und die haben einen Antrag bei Mose gestellt: Wenn ihr Vater stirbt, möchten sie gerne das Erbe übernehmen. Warum soll denn unseres Vaters Name in seinem Schlecht untergehen? Weil er keinen Sohn hat, fragen sie. Und da steht jetzt Mose und muss entscheiden. Okay, sagt er, haben sie ja recht. Also machen wir so. Das muss ich sagen, finde ich ziemlich modern. Das ist doch super. Da kamen dann aber, als er entschieden hat, die Frauen dürfen erben, kamen dann die Männer aus dem Stamm Manasse und beschwerten sich bei Mose, dass das Land ja für ihren Stamm verloren wäre, wenn die Töchter des Zelophat Männer aus anderen Stämmen heiraten würden. Tja, da stand dann der liebe Mose und musste entscheiden. Eigentlich hatte er ja schon ziemlich gut entschieden, würde ich sagen. Wie hättet ihr entschieden? Mose sagt, Lass sie heiraten, wie es ihnen gefällt.
Nein.
Nur, sie sollen heiraten in ein Geschlecht aus dem Stamm ihres Vaters. Also clever, clever, würde ich sagen. Aber das zeigt, wie wichtig das Erbe für die Israeliten war. Das Erbe ist auf jeden Fall etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Im Alten Testament wurde ja auch durchaus blutig um das Erbe, um das Land gestritten. Wenn jemand anderer das Land wegnehmen wollte, dann wurde das Land mit dem Leben verteidigt. Die Frage, die sich mir als modernem Menschen stellt, ist, ob das gerechtfertigt ist. Lohnt sich das? Land gegen Leben? Was habe ich von dem Land, wenn ich tot bin? Was habe ich von dem Leben, wenn ich kein Zuhause mehr habe? Wer sein Leben gibt, um sein Land zu retten, der tut das natürlich für seine Kinder, für die nachfolgenden Generationen. Und das ist Erbe. Das Wissen, dieses Land gehört mir und das gebe ich an meine Kinder weiter. Dies ist unser Lebensraum. Hier gehören wir hin. Hier sind unsere Wurzeln. Hier ist unsere Identität. Das Erbe ist ein wertvolles Gut, das es zu verteidigen gilt. Die Frage ist nur, bis zu welcher Grenze? Genau, das war mein erster Punkt, der hatte die Überschrift Land oder Leben. Ja, jetzt kommt der zweite Punkt, der hat die Überschrift Gesetz oder Glaube. Und da kommen wir jetzt auf unseren Text zurück. Halten wir mal ganz verallgemeinernd fest, dass dies eine Stelle aus dem Neuen Testament ist und dass es hier mit dem Begriff Erbe um das ewige Leben geht. Also er sagt ja, denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Das ist die Aussage. Wie wird das Erbe gegeben? Und das Erbe ist jetzt, da ist das ewige Leben gemeint. Also ewiges Leben mit allem drumherum. Ewiges Leben plus sozusagen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wie bekommt man das? Und Paulus regt sich ein bisschen darüber auf, dass die Galater das eigentlich wüssten, aber dass er es ihnen jetzt nochmal erklären muss. Ne? Ihr unverständigen Galater, habt ihr es dann immer noch nicht begriffen? Offensichtlich gab es unter den Galatern welche, die behaupteten, dass man das Erbe durch Einhalten der Gesetze erlangen könnte. Unter dem Motto, mach alles richtig, dann bist du dabei. Paulus dagegen sagt, dass das Erbe durch Glauben zu erlangen ist. Und nur durch Glauben. In seiner Argumentation spricht er von der Verheißung Abrahams, die schon 430 Jahre vor dem Gesetz des Mose gegeben wurde. Erst ist die Verheißung gegeben worden an Abraham und dann 430 Jahre später das Gesetz dem Mose. Die Verheißung wurde Abraham zugesagt und seinem Nachkommen Jesus. Also nicht alle Nachkommen Abrahams generell, als ob jeder Nachkomme Abrahams die Verheißung für sich in Anspruch nehmen könnte. Und das hat er ja hier jetzt dann auch ein bisschen pedantisch gesagt. Ne? Also es geht nicht um alle Nachkommen, sondern um den Nachkommen. Und damit meint er Christus. Also nicht jeder Nachkomme kann automatisch für sich diese Verheißung in Anspruch nehmen, sondern zunächst einmal geht es um die Nachkommen, die zu Jesus gehören. An dieser Stelle interpretiere ich das so. Das christliche Erbe wird eben nicht mit der DNA innerhalb einer Familie weitergegeben, sondern unabhängig von Familienzugehörigkeiten denen geschenkt, die an Christus glauben. Der Glaube an Jesus ist somit das entscheidende Kriterium, um an das Erbe zu kommen. Da kann nicht irgendwann irgendwer sagen, ja, ich bin ja auch Abrahams Nachkomme. Das Testament ist die schriftliche Besiegelung der Erbschaft. Ich verstehe Paulus hier so, wenn der Erblasser gestorben ist und das Erbe angetreten wurde, dass das Testament dann weggeschmissen werden kann. Er sagt ja so viel, man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist. In Klammern, ich würde es natürlich nicht wegschmeißen und wir alle nicht, dazu sind wir ein bisschen zu deutsch. Aber wenn es eben eingetreten ist, dann hat es seine Gültigkeit. Aber es ist dann nicht mehr von Bedeutung. Es ist sicher. Was ist, das ist. Und Gott ist zwar jetzt nicht gestorben, aber sein Wort gilt. Was ist, das ist. In den Abendmahlsworten heißt es, das Testament in meinem Blut. Das ist der neue Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Das ist die Bestätigung der Verheißung, die Abraham gegeben worden ist. Nämlich Abraham ist ja die Verheißung gegeben worden, geh hin, ich bin mit dir. Ich gebe dir ein neues Land und du wirst eine reiche Nachkommenschaft haben. Und das Testament in meinem Blut, das ist der neue Bund in Jesus. Der neue Bund, die Bestätigung dieser Verheißung. Geh hin und ich bin mit dir. Ich bin dein Gott, du gehörst zu mir. In Römer 8, 16 heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Das ist das Neue Testament in Jesus. Die Verheißung, die den Kindern Gottes gegeben wird. Bei Abraham heißt die Verheißung, ich will dir das Land geben. Im Neuen Bund, im Neuen Testament heißt es bei Jesus, ich will dir ewiges Leben geben. Ich finde das hier ein bisschen kompliziert von Paulus hergeleitet. Ich hoffe, ihr konntet das nachvollziehen. Ich konnte es jetzt irgendwie für mich nachvollziehen. Ist ein bisschen kompliziert gemacht. Aber im Kern leuchtet mir das schon ein. Die wesentliche Aussage, würde ich sagen, wäre schon die, das Erbe geht nicht in den privilegierten Familien von Generation zu Generation weiter, sondern wird immer wieder neu dem Glaubenden gegeben. Wenn ich das Erbe also durch Glauben bekomme, ist ja dann die entscheidende Frage, wie bekomme ich den Glauben? Und da würde ich gerne einen ganz kurzen Filmausschnitt zeigen. Wenn du uns den anmachen kannst, werde ich mal kurz den hier ausmachen.
Ich muss jetzt mal was gestehen. Ich wäre wirklich sehr gerne religiös. Wie unserer gesamten agnostischen Generation fehlt mir Halt. Ich hätte gerne eine Gemeinschaft und einen Sinn, der dunkle Tage heller wirken lässt. Ich hätte gerne einen Grund, in Kirchen zu gehen. Ich mag Kirchen. Kirchen sind die schönsten Gebäude der Welt. Ich hätte gerne etwas, das mir genug Motivation gibt, um Kirchen zu bauen. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht glauben. Die Geschichten, die von Religionen erzählt werden, sind mir einfach nicht gut genug. Sie erscheinen mir nicht plausibel genug, als dass sie mich zum Glauben verführen könnten. Sie bieten so willkürliche und spezifische Antworten auf so diffuse Fragen, dass es nur Zufall sein könnte, wenn sie wahr wären. Außerdem finde ich ihre Quellenangaben nur so mittelüberzeugend. Brennende Büsche und irgendwelche Steintafeln würden noch nicht mal ausreichen, um eine Doktorarbeit zu untermauern. Wieso sollten wir unser Leben danach ausrichten? Dabei stelle ich mir alles einfacher vor, wenn man diesen Halt hat. Aus allem, was ich über die Kirche sage, spricht also auch immer der Neid. Ich beneide euch Gläubige und bedauere euch zugleich, weil ich für Quatsch halte, was ihr glaubt. Aber was auch immer euch euer Glaube bedeutet, es geht mich ja nichts an.
Ich habe das jetzt weggeschnitten, also da ist auch wieder der Kontext. Ne? Es geht dann weiter um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Das ist jetzt gerade nicht mein Thema, ich dachte, das reicht jetzt auch mal der erste Abschnitt. Also Glauben, genau. Wie kommt man zum Glauben? Das war Sarah Bosetti, das ist ja ein bisschen satirisch-kritisch. Und ich finde es total einleuchtend, was sie sagt, oder? Absolut. Sie sagt, das finde ich super, wenn ihr glauben könnt, aber wie kommt man denn dahin? Wie kann man das denn glauben? Im Alten Testament wird das Land vererbt von Generation zu Generation. Es bleibt immer gleich groß und wird durch Aufteilung unter die Geschwister eventuell noch kleiner. Ich habe mich gefragt, ob es eine Erbmasse Gottes gibt, die gleich groß bleibt oder sich vielleicht vergrößert. In seiner DNA vererbt der Mensch seinen Kindern bestimmte Merkmale. Körperliche Beschaffenheiten oder bestimmte Charaktereigenschaften. Eine große Nase oder eine besondere Begabung. Ich finde es spannend, mir vorzustellen, ich könnte meinen Kindern meinen Glauben mit meiner DNA weitergeben. Das wäre dann die einfachste Form, an Glauben zu kommen. Und dann würde sich der Gesamtglaube auch vergrößern. Er wäre dann sowohl in mir als auch in meinen Kindern. Aber, Freunde, machen wir uns nichts vor, so läuft das nicht. Das hat Paulus hier ganz klar hergeleitet. Glauben ist eben nicht so leicht zu haben. Ich gebe mir auch immer mal wieder Mühe, den Glauben weiterzugeben. Ich versuche, mich zu erklären oder all die Ungereimtheiten zu rechtfertigen. Es klappt nicht, weil man Glauben nicht vererben kann und weil man Glauben nicht einmal teilen kann. Ich erinnere mich an eine Predigt im Jahr oder in den 90er Jahren von Wolfram Kopfermann in der Ansgar Kirche in Hamburg. Er sagte: Die Geschichte Gottes mit seinem Volk begann mit einer Offenbarung. Zuerst führte er sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten. Und das ist ja wirklich auch bombastisch, gigantisch, ein krasses Thema für einen Monumentalfilm. Und unter Mühen endlich schaffen sie es, sich da frei zu machen, zu sagen, wir ziehen jetzt hier aus und packen alles ein und Mann und Kind und Ross und Wagen und raus in die Wüste und durch das Meer und hindurch, also XXL. Was haben die mit Gott erlebt? Das ist ja Wahnsinn. Also wenn ich sowas erleben würde, wenn Sarah Bosetti sowas erleben würde, wäre sie dabei gewesen. Was hätte das vielleicht für einen Unterschied gemacht? Erst hat das Volk Gottes etwas erlebt. Und dann kam der Glaube. Die Geschichte Gottes mit Abraham begann mit einer Verheißung. Das ist im Kleinen jetzt. Das ist jetzt war jetzt die Geschichte, die große Geschichte mit Gottes mit seinem Volk, aber auch im Kleinen. Die Geschichte Gottes mit Abraham, auch im Kleinen, begann mit der Verheißung. Geh und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Erst hat Abraham etwas mit Gott erlebt und dann kam der Glaube. Und bei mir war das auch so. Als erstes, würde ich sagen, hat sich Gott mir offenbart. Und dann kam der Glaube. Und wenn man sowas nicht erlebt hat, dann ist das natürlich auch schwierig. So stelle ich mir das bei Sarah Bosetti vor. Sie würde ja gerne glauben, aber sie weiß nicht, auf welcher Grundlage. Die Beweislage findet sie dünn und die Quellenangaben unglaubwürdig. Paulus fragt hier: Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Durch die Predigt vom Glauben. Wo wird denn Glaube gepredigt? Na hier. Darum sind wir heute Morgen gekommen. Hier versuchen wir Räume zu schaffen, in denen man etwas Persönliches mit Jesus erleben kann. Hier werden die Texte aus der Bibel vorgelesen. Hier singen wir gemeinsam. Und das muss ich nochmal sagen, habt ihr auch so empfunden. Die Musik war ja heute wieder ganz, ganz stark. Also die Musik ist das Herz des Heaven, würde ich sagen. Hier gibt es Räume, die wir versuchen zu schaffen, wo man Gott begegnen kann. Hier versuchen wir, Glauben zu fördern. So wie man in einer musikalischen Familie Musik fördert. So versuchen wir hier, uns mit Fragen des Glaubens zu beschäftigen. Und wir hoffen, dass Jesus sich darin immer wieder neu uns offenbart. Und das ist ja eigentlich das Erstaunliche, dass das auch passiert. Es hat mal jemand gesagt, der größte Beweis für Gott ist, dass das Christentum noch gar nicht untergegangen ist. Seit 2000 Jahren gibt es in jeder Generation immer wieder Menschen, die an Jesus Christus glauben. Modeerscheinungen kommen und gehen. Jesus bleibt. Es gibt Menschen, die glauben, dass sie die letzte Generation sind, bevor der Klimawandel die Welt zerstören wird. Ich glaube das nicht. Ich gehöre nicht zur letzten Generation, weil nach mir wieder welche kommen werden, die an Jesus glauben. Und das ist das Erbe Gottes, der Glaube, der sich von Generation zu Generation fortsetzt, ohne dass er vererbt wird. Woher kommt er? Wer kann das machen? Wer gibt ihn weiter? Da gibt es natürlich nur den einen und er ist der Schlüssel, wie immer. Jesus Christus. Amen.